Hallo, Freunde! Es ist wirklich wie verhext. Und wenn ich sowas sage, wisst ihr, der Kartoffelbrei ist am Dampfen. Die Sache ist die, jemand will mir meine Stimme weghexen. So, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin Susanna Bonasewitsch und wir SchauspielerInnen lieben es, anderen unsere Stimmen zu leihen. Aber sie mit künstlicher Intelligenz einfach zu stehlen, das ist wirklich ein ganz fauler Zauber. Doch du hast die Kraft, sie zu stoppen. Eure Stimmen für unsere Stimmen. Zeichnet unsere Petition auf sprecherverband.de. Also macht's gut. Ene mene miste, schreibt euch auf die Liste.
Schützt die Kunst vor KI. Die Petition des Verbands Deutscher SprecherInnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation mit meiner Sparringspartnerin
Angie, hi.
Und mit mir, Nicole Staudinger. Die Angie und ich, wir besprechen alle zwei Wochen kommunikative Fälle. Die haben wir uns nicht aus den Fingern gesogen, ihr Lieben. Die schickt ihr uns zu. Und das jetzt schon seit 3 Jahren?
4,5.
Ach doch, 4,5 Jahre?
Ja.
Siehst du, die Zeit verfliegt so krass und es hört nicht auf und wir freuen uns darüber so sehr. Es hört nicht auf, sage ich deswegen so, weil wir wollten eigentlich nur das Ganze mal als begleitendes Buchprojekt machen, diesen Podcast. Mhm. Und wie ihr merkt, ist es jetzt schon ein bisschen länger her.
Ja, so, wir rechnen ja in Büchern. So vor 3 Büchern war das.
Vor 3 Büchern.
Jetzt sind wir ja bei Time for Tacheles. Ich übernehme den weiteren Part. Beziehungsweise, wir wollten noch was dazu sagen. Ihr werdet es vielleicht, ihr werdet es ganz sicher gehört haben. Am Anfang unserer Folge gab es einen kleinen Spot und das ist eine Petition und da wurden wir angeschrieben und gebeten, diese Petition ehrenamtlich zu unterstützen, was wir an der Stelle sehr gerne tun. Und zwar geht es da um das Thema SprecherInnen und das Thema KI. Da, glaube ich, brauchen wir nicht viel zu erzählen. Das ist ein großes Problem und wir wollen gerne dabei helfen, aufmerksam zu machen darauf, dass natürlich der Faktor Mensch immer eine Rolle spielen wird.
Exakt. Und das ist ein Hebel, den wir haben und den nutzen wir hier gerne.
Richtig. Zweiter Werbeblock in eigener Sache schreibt uns wie Natascha, sage ich schon, guck mal.
Auch eine liebe Kollegin.
Natascha,
Grüße gehen raus,
Nicole,
Natascha.
Grüße gehen raus. Ich habe heute schon einen wirbeligen Tag, auch mit Natascha hinter mir. Also Nicole hat ja gesagt, dass sie uns schreibt. Schreibt uns gerne weiter an hallo@nicolestaudinger.de. Ich bekomme die E-Mails, das ist das Prozedere. Ich sichte die. Meistens schreibe ich euch auch direkt, dass diese E-Mail eingegangen ist und sage euch, dass wir die in einer der nächsten Aufnahmen dann besprechen werden. Auch da nur noch mal zur Info. Wir treffen uns immer einmal so alle paar Wochen und nehmen mehrere Folgen auf. Das heißt, manchmal kann es sein, dass Fälle sehr aktuell besprochen werden. Manchmal bleiben die etwas liegen. Auch nur da, dass ihr eine zeitliche Einordnung habt. Ich starte mit einem Feedback, Nicole. Der liebe Theo, ein Mann, hat uns geschrieben. Leicht gesagt, Doppelpunkt, danke. Hallo Nicole, ich hoffe, dass du ist für dich in Ordnung. Es fühlt sich immer stimmiger an. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass es in keiner Weise respektlos wirkt. Im Gegenteil, ich habe großen Respekt vor dir und deinem Weg.
Ich liebe den Theo schon jetzt und du ist absolut in Ordnung.
Ja, besonders dein Buch Time for Tacheles hat mich beeindruckt. Deshalb möchte ich dir einfach danke sagen. Zum einen im gesellschaftlichen Kontext, du sprichst Dinge an, die viele wahrnehmen, aber nur wenige klar benennen. Das halte ich für wichtig. Zum anderen ganz persönlich, dein Buch hat mir aber konkret etwas bewirkt. Ich bin Senior Manager in einer großen Tech-Beratung und aktuell für rund 70 Kollegen und Kolleginnen verantwortlich. Viele Projekte im Automotive-Umfeld. Die Stimmung dort kannst du dir vermutlich vorstellen. Nach einer internen Umfrage mit entsprechend ernüchternden Ergebnissen habe ich in meinen Teams gezielt nachgehakt. Was müsste sich konkret ändern, damit du beim nächsten Mal besser abstimmen kannst? Es kamen viele Antworten, einige hilfreich, viele eher erneute Frustäußerungen. Damit kann ich umgehen. Eine Rückmeldung zu dem Anonym hat mich allerdings wirklich beschäftigt, weil darin Dinge schlicht falsch dargestellt und in einem falschen Zusammenhang gebracht wurden. Früher hätte ich das wahrscheinlich einfach stehen lassen oder mich innerlich darüber geärgert. Nach deinem Buch habe ich mich anders entschieden. Ich habe es in der nächsten Runde, wir haben jeden Freitag ein Jour fix, offen angesprochen und gesagt, ich kann Frust verstehen und ich kann Empörung verstehen und beides sind wichtige und richtige Mittel, sie auch mal zum Ausdruck zu bringen. Und gleichzeitig empfinde ich auch, dass das hohe Maß an Bildung, das wir alle genießen durften, jeder von uns hat ein Studium, als Privileg, das auch mit Verantwortung verbunden ist. Nämlich der Verantwortung, unsere Daten und Fakten zu prüfen, bevor wir etwas von uns geben. Ich weiß nicht, ob das bei anderen etwas verändert hat. Bei mir hat es auf jeden Fall etwas verändert. Und genau dafür möchte ich dir danken. Ich wünsche dir weiterhin viele gute Ideen für deine Bücher und deinen Podcast.
Mir geht das Herz auf.
Schön, oder?
Was für eine tolle Formulierung. Und Theo, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns daran teilhaben lässt. Und genau dafür ist dieses Buch da.
Ja. Wir kommen zu Tina, die uns geschrieben hat mit dem Betreff heikle Situation. Liebe Nicole, liebe Angie, ich brauche euren Ratschlag, wie ich das wohl schlimmste Gespräch meines Lebens ansprechen soll, das mich schon lange beschäftigt. Ich weiß, ihr braucht meistens das Hintergrundwissen, um die Situation richtig einschätzen zu können. Dennoch möchte ich mich kurz halten und nicht zu sehr in das Psychologische abwandeln. Unser Vater hat uns nie Liebe geschenkt. Durch ihn war ich immer ein schüchternes Mädchen, das sich nie etwas zugetraut hat. Dadurch habe ich immer mich klein gehalten und man konnte mich, egal ob Beziehung oder Freundschaft, immer ausnutzen. Das zog sich, bis in einer Therapie alles aufgearbeitet wurde. Nun möchte ich aber das Gespräch noch suchen, warum er uns als Kinder immer alleine gelassen hat. Dazu muss man sagen, meine Eltern haben sich früh getrennt, da war ich 6 und mein Vater war immer bei seiner neuen Freundin. Unsere Beziehung ist nicht wirklich gut, da ich ihm das einfach nicht verzeihen kann. Jetzt heiratet er und hat uns eingeladen. Ich will aber nicht kommen und aufgrund obiger Situation. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich in das Gespräch einsteigen könnte? Ich danke euch vorab für eure konstruktive Kritik. Liebe Grüße, eure Tina. Danke für den Hinweis mit der psychologischen Ebene und der Therapie. Das hilft uns immer sehr. Sage ich nur schon mal vorab, oder?
Unbedingt. Liebe Tina, von außen betrachtet. Ich gebe jetzt nur mal meine erste Einschätzung von außen betrachtet, dass sich das für dich innerlich nicht so anfühlt, brauchen wir nicht drüber reden. Von außen betrachtet ist es ein vielen Dank für die Einladung, ich möchte nicht kommen. Punkt. Es fühlt sich für sie aber offensichtlich anders an, denn sie leitet es ja ein als schlimmstes Gespräch ihres Lebens. So. Deswegen möchte ich dir nur diesen anderen Blickwinkel von mir von außen, die das jetzt zum ersten Mal hört, ich möchte das in keinster Weise runtermachen. Ich möchte dir nur sagen, liebe Tina, der Grund, warum du nicht kommen willst, der steht in dieser E-Mail drin. Ich möchte nicht kommen, Papa. Die Gründe sind dir, wenn du ehrlich zu dir bist, bekannt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Deine Tina.
Ja.
Aber es fühlt sich nicht richtig an, dass ich das der Tina so mitgebe. Ich habe jetzt nur wirklich gedacht, das schlimmste Gespräch, was es aus meiner Sicht gibt, ist es, seinen Kindern sagen zu müssen, dass man stirbt. Das ist für mich das schlimmste Gespräch, was es gibt. Das hier ist es nicht. Tina, du darfst da für dich nochmal reinfühlen, warum du glaubst, dass es so ein schlimmes Gespräch ist.
Sie glaubt das, weil sie damit einen wahrscheinlich Schlusspunkt setzt, den sie ob aller Aufarbeitung noch nicht gesetzt hat.
Und diesen Zahn möchte ich ihr ziehen. Ein Nein zu einer Hochzeit ist keine Beendigung zur Vater-Tochter-Beziehung.
Korrekt.
Es ist nur eine Konsequenz von dem, was sie erlebt hat.
Ja, aber es steckt da wieder mit drin, dass man Angst hat, dass man deshalb nicht gemocht, geliebt.
Also, zu Recht.
Ne? Zu Recht, richtig. Aber ich meine, es ist ob einer vermeintlich aufgearbeitet. Jetzt will ich das nicht unterstellen, aber es beinhaltet ja, dass ein Nein noch nicht so leicht über die Lippen geht.
Richtig, weil das Erstaunliche ist, nach allem, was sie geschrieben hat, ist es für mich völlig klar, dass sie nicht zur Hochzeit geht. Ich würde ihr eher Nachfragen stellen, wenn sie sagt, und da gehen wir jetzt hin und ich habe mir ein neues Kleid gekauft. Ich habe gesagt, Moment, lies mir mal von Anfang an vor. Also alles das, was sie vorgebaut hat, ist für mich ist es sogar eher erstaunlich, dass sie überhaupt noch Kontakt zum Vater hat.
Ja, du kannst ja auch sagen, wenn es dir besser dabei geht, wie Nicole auch sagt, zu sagen, ich wünsche euch alles Gute oder vielleicht auch nochmal zu sagen, vielen Dank, dass ihr uns bedacht habt und danke für die Einladung, wir kommen aber nicht. Ohne in die Rechtfertigung zu
Punkt.
Gehen. Dringlich. Auch nicht sagen, man kann nicht oder
Nein.
der Hund ist krank oder so. Einfach nur sagen, man kommt nicht. Nein. Punkt. Wenn dann nochmal die Nachfrage kommt, dann kann man ja gerne vielleicht um ein Gespräch nach der Hochzeit mal bitten.
Richtig, dann kann man sagen, oh Papa, das wird ein längeres Gespräch, das hat jetzt abseits deiner Hochzeit, da möchte ich gar nicht rein.
Ja, das würde ich auch sehr simpel.
Hoffentlich konnten wir der Tina damit jetzt helfen, ohne dass du dich abgebügelt fühlst, liebe Tina. Ne?
Das möchte ich auf keinen Fall. Das ist eine recht frische E-Mail. Die ist noch nicht wirklich alt, 2 Wochen. Also ich denke, dass das vielleicht auch noch nicht erledigt ist. Vielleicht können wir dir da wirklich oder konnten wir dir noch zur Seite stehen und schreib uns gerne nochmal, wie das weitergegangen ist. Das würde mich interessieren. Uns hat nochmal die Rosa geschrieben. Die Rosa, die hat uns schon mal geschrieben und der Betreff lautet, Rosa ist jetzt selbstständig und plötzlich interessieren sich alle für ihre Finanzen. Ich kam mir vor, beim Lesen ein bisschen wie so eine Serie, ne?
Ja,
so.
Total.
Benjamin Blümchen. geht in den Zirkus. Also weißt du, so dieses, so die Rosa, die ist jetzt selbstständig. Liebe Nicole, liebe Angie, ich hatte schon mal das Vergnügen, in eurem Podcast besprochen zu werden. Damals war ich Rosa, habe die Namenswahl übrigens geliebt, die Vertrieblerin in der Männerdomäne, die versucht hat, sich die übergriffigen männlichen Kunden mit großen Kisten wortwörtlich vom Leib zu halten. Mittlerweile bin ich selbstständig, weil mein Was will ich mit dem meines ehemaligen Arbeitgebers massiv kollidiert ist. Beste Entscheidung meines Lebens übrigens. Und ja, möglicherweise bin ich eine von den vielen, die sich bei dem Schritt und besonders beim Abschlussgespräch mit der Geschäftsführung, da gab es nämlich Tacheles, aber natürlich höflich und professionell, von euch hat inspirieren lassen. Oh Gott, schon wieder eine Kündigung, die wir...
Ich habe gerade genau das Gleiche gedacht, wirklich. Wir sollten mal Strichlisten führen, wie viele Frauen sich haben entschieden, scheiden lassen, Kündigungen.
Ja, und damit das hier jetzt nicht ausufert, komme ich gleich zu meiner heutigen Frage. Seit ich selbstständig bin, ist auf einmal meine finanzielle Lage interessant, besonders für Familienmitglieder, zu denen eher wenig Kontakt besteht. Ich werde fast jedes Mal gefragt, ob ich denn schon davon, also von meiner Selbstständigkeit, leben kann. Anfangs habe ich noch versucht zu erklären, dass ein Online-Business meistens nicht von heute auf morgen floriert, aber dass ich sehr zufrieden bin mit der Entwicklung und dass es mir noch nie so gut ging. Irgendwann ging ich über zum, ach ja, diese Frage ist besonders beliebt. Mittlerweile bin ich von der Frage dezent genervt und würde gerne antworten, wieso hat mich nie jemand gefragt, ob ich mit meinem Angestelltengehalt gut auskomme. Klingt halt eher nach einem trotzigen Teenager und weniger nach eloquenter Unternehmerin. Ja, möglicherweise meinen es alle gut. Stichwort über Begriff Liebe. Ich will aber trotzdem nicht bei jeder Zusammenkunft meine Finanzen besprechen. Habt ihr eine schlagfertige Idee, mit der ich das Thema flott vom Tisch wischen kann? Liebe Grüße, eure Rosa.
Sie schreibt nicht, ob es jedes Mal dieselben Menschen sind, die sie danach fragen.
Also
ne?
sie schreibt... Das besonders so. Für Familienmitglieder, zu denen ich eher wenig Kontakt habe.
Ja, witzig. Witzig im Prinzip.
Also ich lache nur, liebe Rosa, nur noch mal an der Stelle, weil du sehr schön schreibst und weil du schon in die Richtung gegangen bist, schon zu analysieren, was wir wohl dazu sagen würden.
Mit Menschenbild,
mit
Überschrift
Menschenbild
Liebe.
Und Überbegriff Liebe und so. Das ist super, super schön und deshalb habe ich während des Vorlesens doch schmunzeln müssen.
Sie schreibt nicht nur das, sie gibt auch die schlagfertigen Antworten selber.
Ja,
ne? Also
sehr.
Auch das. Ich fühle das sehr und deswegen müssen wir auf das Menschenbild gar nicht mehr eingehen, von wegen die Menschen interessieren sich für dich und sind aufrichtig daran interessiert. Wenn sie eine schlagfertige, humorvolle Antwort haben will, wenn du die haben möchtest, liebe Rosa, hätte ich zwei Möglichkeiten. Auf die Frage, kann man davon leben, kannst du entweder sagen in Saus und Braus, ich weiß gar nicht wohin damit. Du kannst auch sagen, ich habe unten den Keller schon umgebaut, damit das Geld Platz findet. Oder aber du sagst das komplette Gegenteil und sagst, nein, gut, dass du fragst, kannst du mir vielleicht 10.000 Euro leihen zur Überbrückung. Also das ist Übertreibung in beide Richtungen. Wenn ich schon mal so interviewt werde,
ja.
Hatten wir gerade am Wochenende auf ähnlicher Ebene, da war meine Mutter nebendran. Meine Mutter ist da um einen, ich bin da noch sehr liebevoll unterwegs, meine Mutter nicht. Meine Mutter fragt immer, kommen da jetzt noch mehr Interviewfragen? Wollen Sie die nochmal einreichen vorher? Oder wie viel Zeit dürfen wir uns jetzt noch nehmen? Die ist da für mich viel, viel zugeknöpfter, als ich bin ja immer noch und gebe irgendwie so umschiffende Antworten. Meine Mutter nicht. Sie sagt, ist das Interview jetzt beendet, sonst brauchen Sie einen Termin.
Gut, ich liebe deine Mutter sowieso, aber dafür noch einmal mehr.
Toll, ja. Liebe Rosa. Also erstmal go for it und... ich glaube, wir kennen das, Angie, ne? Selbstständige Frauen werden ja häufig so ein bisschen,
ja,
sind wir ja schon seit vielen Jahren
also
selbstständig.
Go for it, weiß ich nicht. Also weil du sagst, sie ist schon schlagfertig, sie selber aber fühlt sich ja gar nicht so. Ne? Wir würden jetzt sagen,
ist
so
schon,
wie du schon damit gehst, ne? Aber es nervt natürlich trotzdem. Ne?
Ja. Ja, aber das kriegt sie nicht ab, also dass die Menschen offensichtlich fragen. Sonst könntest du natürlich hier den Step weitergehen, wenn es Familienmitglieder sind, in die gute Kommunikation und dann nochmal sagen, wie oft möchtest du mich diese Frage jetzt eigentlich noch fragen? Weil sie kam ja jetzt schon dreimal. Du wirst von mir keine Zahlen hören, es geht mir gut. Das wäre dann Next Step. Und der Next Step wäre dann auch Tacheles, zu sagen, nee, sorry, da habe ich jetzt wirklich, also jetzt ja. Habe ich keinen Bock mehr.
Oder unter welcher E-Mail-Adresse darf ich dann meine BWA einreichen bei dir?
Auch schön. Oder wollen wir mal die Gehaltsabrechnungen tauschen?
Ja, wollen wir mal vergleichen, wie so hier, wie heißt das, Quartett? Wo man so die Karten abgleicht?
Stich.
Das ist eigentlich auch eine super Idee.
Oder?
Jeder bringt seinen Gehaltszettel
geil.
Mit.
Stich! Erstes Quartal, ich habe gewonnen.
Ja, wir hoffen, dass wir dir damit helfen konnten. Schreib uns nochmal. Immer weiter, liebe Rosa. Du wirst auch immer Rosa heißen. Uns hat noch die Steffi geschrieben. Es kommt zu einer etwas längeren E-Mail. Liebe Nicole, liebe Angie, von eurem Podcast bin ich sehr begeistert. Ich liebe es einfach. Ich denke über eure Vorschläge zu den Fällen nach und finde oft dabei auch eine Lösung oder einen super Tipp im Alltag, was ich sehr gerne anwende. Dabei beobachte ich, wie wichtig die Kommunikation ist. Auf jeden Fall. Dafür gibt es diesen, also deshalb gibt es diesen Podcast, liebe Steffi. Vor ein paar Monaten habe ich mich trotz meiner Bemühungen mit Kommunikation unglücklich gefühlt. Ich war auf einer Betriebsveranstaltung. Es war also eine Weihnachtsfeier. Die Mail ist noch nicht ganz so alt. Keine Angst, aber sie schreibt uns erst jetzt. In dieser Firma bin ich seit Oktober letzten Jahres tätig. Im alltäglichen Berufsleben im Büro, in der Woche bin ich einen Tag im Büro und den Rest im Homeoffice, habe ich bei meinen Kollegen, so ist mein Gefühl, in den Einzelgesprächen einen guten Eindruck hinterlassen. Auf der Weihnachtsfeier jedoch saßen wir in einer größeren Gruppe, circa 15 Kollegen, und haben uns unterhalten. Dabei habe ich mich durchsichtig gefühlt. Wenn ich etwas gefragt habe, bekam ich keine Antwort, als ob man mich einfach nicht gehört hat. Oder ich habe mich mit einer Kollegin, die neben mir saß, kurz unterhalten und als sie meine Frage beantwortet hat, hat sie ihren Kopf zu jemandem anderen gedreht und sich wieder mit anderen Leuten unterhalten. Und wenn ich in der Runde etwas erzählt habe, kam einfach keine Reaktion. An einem anderen Tag war ich mit 4 Kolleginnen wegen eines Projekts im Restaurant. Da waren bestimmte Situationen auch sehr merkwürdig für mich. Beispiel, eine Kollegin hat Wein ausgesucht und fragte andere Kollegen, ob es für beide okay ist, aber hat mich einfach ignoriert. Ich fühlte mich irgendwie nicht wohl oder ausgeschlossen dabei. Ist das vielleicht ein falsches Gefühl oder völlig übertrieben? Zu meiner Person ganz kurz, ich bin 46 Jahre alt, stehe nicht im Mittelpunkt, bin aber auch nicht zu schüchtern, habe 2 Kinder, 19 und 16 Jahre alt. Gestern habe ich versucht, mich mit den Kollegen zu unterhalten, aber meistens waren es kurze Antworten. Im Team gibt es immer Kollegen, die sehr viel erzählen, oft auch, was keinen Sinn ergibt. Aber sie kommen gut an und werden auch immer gefragt und oft angesprochen. Und so weiter und so fort. Was könnt ihr mir dazu raten? Liegt es an mir, an meiner Kommunikation, an meiner Sicht auf die Dinge? Ich habe schon oft darüber nachgedacht, was mache ich eigentlich falsch oder gibt es überhaupt irgendwas, was man hier falsch machen kann? Was kann ich ändern? Habe ich ein Kommunikationsproblem? Ich hoffe, ihr versteht meine Gedanken. Ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Ich wünsche mir einfach, mit Menschen richtig zu kommunizieren und mich zu unterhalten und mich nicht durchsichtig zu fühlen, sondern etwas anerkannt zu werden. Im anderen Büro habe ich mich einfach zurückgezogen, was für mich nicht wirklich eine Lösung war. Ich würde mich über euer Feedback, Ratschläge, Tipps, Bücher und Meinungen positiv oder negativ freuen und möchte mich für eure super spannenden und sehr interessanten Podcast nochmals bedanken.
Liebe Steffi, bevor ich darauf antworte, nur noch mal ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, wie wir hier vorgehen. Ich höre diese E-Mail jetzt zum ersten Mal. Ich schreibe mir alles so mit, was ich da glaube, rauszuhören. In diesem Fall fallen mir dazu 3 Ebenen ein. Die erste wäre die einfache Lösung der Schlagfertigkeit. Beispiel dieser Restaurantbesuch. Sie fragt, was möchtest du trinken? Und ich werde übersehen und das schon zum, weiß ich nicht, 2., 3. Mal, da würde mir die humorvolle Schlagfertigkeit einfallen, dass ich die Kollegin angucke und sage, kannst du mich sehen? Also ich würde immer erstmal humorvoll damit umgehen und dann, hallo, ich bin auch noch da. Nicht eingeschnappt, nicht zickig, erstmal von einem Versehen ausgehen. Das wäre die erste schnelle Reaktion. Das zweite, was mir dazu einfällt, liebe Steffi, ist, dass wir mal auf dein Selbstbild gucken. Wenn du eine gute Freundin hast, der du das mal so erzählst, das muss eine gute Freundin sein, die dir auch ein ehrliches Feedback gibt. Und die fragst du, sag mir mal aufrichtig, was dir dazu einfällt. Bin ich für dich auch durchsichtig?
Hätte mich jetzt auch interessiert, ob das scheint ja ein berufliches Kollegenthema zu sein und kein privates Thema.
Das würde mich eben auch interessieren. Deswegen hat sie ja nochmal netterweise dazu geschrieben, sie ist 46, hat 2 Kinder, 16 und 19. Sie schreibt aber über sich selbst dazu, sie steht nicht gerne im Mittelpunkt.
Sie schreibt das sogar 3-mal.
So. Und das ist die 3. Ebene, die mir dazu einfällt. Ich habe mir ganz groß Präsenz aufgeschrieben. Und das ist jetzt ein Konglomerat aus meiner Sicht von allem. Ein realistisches Selbstbild sich zu schaffen, dass die Freundin ihr auch wirklich sagt, ja, Steffi, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich sein darf, ja, manchmal gehst du unter, weil du stellst dich grundsätzlich hinten an, du hast eine Körperhaltung, die ist manchmal ein bisschen eingefallen. Das muss aber wirklich eine nahestehende Person sein, die das auch sagen kann. Und das 3. ist, die 3. Ebene ist für mich die Kehrseite vom Homeoffice.
Mit dem einen Tag Büro.
Yep.
Ja, du bist.
Das sorgt für mangelnde Präsenz. Und Angie, wie oft haben wir das alleine diese Woche gehabt in digitalen Calls, wo ich gesagt habe, warum ist diese Frau digital unsichtbar in ihrem Posten, den sie da innehat? Sitzt, ich sag's jetzt einmal netto und böse, sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve vor diesem digitalen Endgerät, trinkt aus einer unglaublich großen Tasse, was den komplette Gesicht verhüllt. Ich muss es so deutlich sagen, in dieser Position haben wir es diese Woche 3-4 Mal gesehen, dass Frauen unsichtbar sind. Und liebe Ladies.
Und untergehen unter einer nicht existierenden Videocall-Etikette.
Richtig. Und jetzt muss ich es so deutlich sagen, wir können darüber meckern, dass die Männer da einmal verbal alle platt gemacht haben. Das ist eine Baustelle, gar keine Frage. Aber da gehören zwei zu. Da gehören auch die anderen zu, die sich platt machen lassen. Und wenn wir über Präsenz reden, dann müssen wir auch über Homeoffice reden. Und liebe Steffi, du sagst, du arbeitest erst seit Oktober in dieser Firma. Du kommst nur einmal in der Woche ins Büro. Das heißt, wir reden jetzt bis zur Weihnachtsfeier von maximal 6-7 Tagen, die du da bist. Dann musst du dir jetzt reflektiert die Frage stellen, wie haben mich denn die Kollegen in diesen 6-7 Mal, die sie mich da sehen, wie nehmen die mich denn wahr? Und offensichtlich gar nicht.
Gar nicht. Und vielleicht auch da, man weiß ja nicht, worüber du gesprochen hast, wenn du sagst, du nimmst teil und hast dich unterhalten. Da ist ja auch so das Thema, wenn man neu ist irgendwo. Ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber weil du auch unterhalten in Anführungszeichen setzt, fühlt es sich für mich so an, als hättest du was reingesendet und eine sehr hohe Erwartungshaltung, dass jetzt ein total umfangreiches Feedback darauf kommt. Ne? Also wenn ich noch keinen Anknüpfungspunkt mit dir habe und du stellst zum Beispiel keine Fragen zum Firma, zum Team, wie macht ihr das hier? Also du hast noch wenig Gefühl für dein vielleicht auch soziales Umfeld innerhalb des Teams, dann wie Nicole sagt, gibt es keinen Pack an, gerade für die anderen. Das könnte man so sehen. Man kann aber auch sehen, die sind nicht interessiert. Das ist wahrscheinlich gar nicht so böse gemeint, wie du es irgendwie empfindest. Ne? Weil ich glaube, einfach so diese Gruppendynamik, die sich so eingespielt hat und man weiß, dich nicht einzuordnen, gibt den Leuten vielleicht Hinweise oder ein Interesse, ein aufrichtiges Interesse auch an den
Gut,
Leuten,
dass du
die sitzen. Weil ich
aufrichtiges
glaube auch das,
Interesse.
Ich glaube, wenn du Leute Dinge wirklich mit aufrichtigem Interesse fragst, werden die dir anders zuhören, als wenn du nur Dinge vielleicht rein, wie gesagt, nochmal, das will ich nicht unterstellen, das schreibst du uns ja auch nicht, was du reingegeben hast in die Unterhaltung, aber ich glaube, da nochmal dran zu fühlen und zu sagen, waren das denn vielleicht auch Fragen, die mich wirklich interessiert oder habe ich nur gefragt, um zu fragen? Haben wir auch öfter das Thema, ne? So dieses, eigentlich will ich nur senden. Auch nochmal gerne hinterfragen, wie du da rangegangen bist.
Ich habe mir hier aufgeschrieben, aufrichtiges Interesse zahlt auf das Präsenzkonto ein.
Ja.
Und Homeoffice, so. Ich weiß, jetzt hassen mich wieder alle.
Nein.
Aber sorry, einen Tag Homeoffice für 4 Tage Homeoffice.
Nee, ein Tag Büro.
Meine ich ja, andersrum. Ein Tag Büro. Und
4 Tage Homeoffice.
4 Tage Homeoffice.
Ja.
Und das fluppt. Also
geht gar
das geht
nichts.
Nicht. Es geht auch nicht für die Kommunikation,
nee,
für Innovation. Das
da menschelt
ist
auch nichts, ne?
Ja, leider.
Da menschelt nichts. Und wie gesagt, die Teams-Calls und Videocalls werden bleiben. Und da habe ich auch diese Woche, weil wir viele dieser genannten Calls gemeinsam gemacht haben, nochmal drüber nachgedacht, warum stresst mich auch das Thema so? Ich kam ja jetzt eben auch aus einem Videocall, wo ich euch Dinge erzählt habe, die mich so einfach mitnehmen, weil sie so energetisch so anstrengend sind. Und ich glaube, es gäbe Dinge kommunikativer Natur, wenn alle sich in so einem, wie so eine Art Credo daran halten würden, aus auch normalen Gesprächen würde das einfacher fallen. Ich glaube, da passiert gerade so etwas, der Verfall der Kommunikation. Weißt du, wie ich meine? So zum Beispiel, wir hatten ja zum Beispiel den Call, wo ich jetzt eben gesagt habe, da kam jemand zu spät, dann mischt er das auf. Klar, es ist ein hierarchisches Thema. Aber zum Beispiel, wenn man einen Call eröffnet, wenn jetzt ich zum Beispiel Einladende bin, dass dann klar ist, der Einladende sagt kurz Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir verzichten auf die Vorstellungsrunde. Wir sind jetzt hier heute zu siebt. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist unsere Agenda. Weißt du, also, dass man sich verantwortlich zeichnet. Wenn ich einen Termin mache, wäre das für mich, glaube ich, schon mal sehr hilfreich, um so eine Art Guideline durch so ein Thema zu haben.
Das
weil,
was will ich.
Ja, das was
brauchen
will ich.
Wir da. Das brauchen
ja,
wir ganz, da mehr denn
also
je.
Also 99% der Calls gehen ja ungefiltert los.
Ich weiß. Und ungefiltert zu Ende.
Ja, und weil sich keiner den Hut aufsetzt, verantwortlich zu sein für so eine Moderation. Aber das ist auch das, was ich immer mit meinen Teams sage. Wenn du mir einen Termin einstellst, dann bereite den bitte so vor, dass ich, wenn ich in das Meeting komme, ich weiß, worum geht's, was möchtest du von mir, was kann ich dazu beitragen, wann gehen wir hier wieder raus. Das ist ja auch, das ist einfach ein wichtiges Tool, damit alle Erwartungen bedient werden.
Und das ist auch, dafür sind auch Online-Calls gut. Was aber ja komplett fehlt, ist das menschliche Miteinander. Und wenn du erst seit Oktober
richtig,
da drin bist.
Da gebe ich dir völlig recht. Das stimmt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du hast ja recht. Es muss menschlich.
Ja. Und deswegen, wenn ihr neu irgendwo seid, ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, liebe Steffi, und woher das mit diesen großen Anzahl an Homeoffice-Tagen kommt, ob du das so möchtest, ob das der Arbeitgeber vorgibt, keine Ahnung. Bitte fühl da nochmal rein. Ich weiß, die Hausaufgabe, die du jetzt von uns bekommen hast, die ist unbequem. Das erlebe ich ja immer sehr, sehr häufig auch in Seminaren, die an der eigenen Präsenz arbeiten, dass die Schärfung einer von dir selbst und, da bleibe ich dabei, das hast du schon gesagt, aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber. Damit machst du dich interessant. Aber nicht interessant um des Interessantseins willen, sondern damit man dich überhaupt wahrnimmt. Weil das sind schon krasse Anzeichen. Ich muss das leider so deutlich sagen. Da wird jeder nach Wein gefragt und sie nicht. Mhm. Das sind schon krasse Anzeichen für schon wenig Profil.
Ja. Schreib uns nochmal, Steffi. Haben wir noch Zeit für einen Fall, Martin? Sehr gut.
Martin nickt.
Der Martin nickt. Dann nehme ich noch die Mara hier rein. Die schreibt uns Kommunikation mit der Chefin nach Elternzeit. Hallo Nicole, hallo Angie. Ich bin schon lange Zuhörerin eures Podcasts und lese gerade das Buch Time for Tacheles. Ich liebe es jetzt schon. Immer wieder frage ich mich, ob ich euch mal schreiben soll, weil mich etwas seit fast einem Jahr beschäftigt und ich bis heute nicht weiß, ob ich überreagiert habe oder ob da wirklich etwas nicht okay ist. Nach fast 5 Jahren Elternzeit mit 2 Kindern habe ich wieder angefangen zu arbeiten, in einem neuen Job. Grundsätzlich würde ich mich als selbstbewussten, offenen und schlagfertigen Menschen beschreiben. In diesem Job habe ich mich anfangs total wohlgefühlt. Es war genau das, was ich gesucht hatte und ich habe mich riesig über die Zusage gefreut. Relativ schnell habe ich gemerkt, dass die Frau meines Chefs, es ist ein kleines Unternehmen, sie arbeitet mit im Betrieb, einen sehr speziellen Führungsstil hat. Viel Micromanagement, jedes kleinste Detail wird geklärt, erklärt, obwohl ich in diesem Bereich ausgebildet bin und jahrelang Erfahrung mitbringe. Am Anfang habe ich viel geschluckt und versucht, es nicht persönlich zu nehmen. Irgendwann habe ich sie um ein Gespräch gebeten, weil ich ihr sagen wollte, wie sich das für mich anfühlt. Doch das Gespräch lief völlig anders als gedacht. Sie hat direkt angefangen zu reden, sprach plötzlich hektisch, aber über ganz andere Dinge. Ich war total irritiert und unter anderem fiel der Satz, wir sehen, wie du dich bemühst. Und genau dieser Satz hat mich wirklich getroffen. In Klammern, sie hat sich stets bemüht, gleich 5 in einem Zeugnis. Ein paar Tage später waren wir mit Kolleginnen essen und dort fielen Sätze wie, ich liebe so naive Menschen wie dich. Oder hast du eigentlich wirklich gedacht, du würdest den Job bekommen? Ohne mich hättest du den gar nicht. Ich habe an dem Abend funktioniert, mir nichts anmerken lassen und wollte auf keinen Fall die Empfindliche oder die Zicke sein. Zu Hause angekommen habe ich Rotz und Wasser geheult und bis heute frage ich mich, wäre es richtig gewesen, in so einem Moment aufzustehen und zu gehen oder wäre das übertrieben gewesen? Hätte ich schlagfertig sein müssen? Noch mehr beschäftigt mich, warum trifft mich das so sehr? Ist das vielleicht etwas, das in der Arbeitswelt leider normaler ist, als ich dachte und ich war nach 5 Jahren Familienalltag einfach nicht mehr auf diese Dynamiken vorbereitet? Oder wäre so ein Verhalten für jeden verletzend? Der Punkt ist, es war kein einmaliger Vorfall. Solche Bemerkungen fallen teilweise bis heute. Nicht immer so direkt, aber immer wieder auf eine Art, die sich falsch anfühlt. Und ich bin damit nicht allein. Auch Kolleginnen empfinden manche Situationen als grenzüberschreitend. Deshalb meine eigentliche Frage, wie geht man mit so etwas um? Wird man einfach härter? Spricht man es an? Setzt man klare Grenzen? Ignoriert man es? Ich bin 33 Jahre alt, eigentlich kein Mensch, der sich leicht einschüchtern lässt. Genau deshalb irritiert mich meine eigene Reaktion so sehr. Ich danke euch für euer Feedback.
Das fühle ich sehr, liebe Lara.
Mara.
Mara, entschuldige.
Lara, Mara.
Das fühle ich sehr. Mein Bauch sagt mir, dass dein Bauch dir dann ein gutes Alarmsignal gibt. Wenn ich jetzt nur die Sätze höre, die sie 1:1 zitiert hat, da würden bei mir auch alle Alarmglocken angehen. Wenn man ganz krass drauf ist, da muss man aber wirklich sehr krass für drauf sein, das sage ich jetzt nur mal in der Theorie, dann ist man in der Lage, in diesem Moment zu sagen, stopp, wollt ihr mir hier irgendwas durch die Blume sagen?
Sie wollte ja ein ganz anderes Thema ansprechen, ne?
Ja.
Die Mara. Es ging ja um etwas ganz anderes. Ja. Es ging darum zu sagen, vertraut mir, ich kann den Job.
Ja.
Ich brauche kein Micromanagement. Ich bin effizienter, wenn ihr mich lasst.
Ja, richtig. Und dann muss sie sich sowas anhören.
Und dann hat sie irgendwie die Dose der Pandora geöffnet.
Ja. Ich weiß gar nicht, was ich der Lara dazu raten soll, um ehrlich zu... Mara dazu raten soll. Sie hat ja diesen Job noch, wenn ich das richtig gelesen habe.
Und sie hat es interessanterweise und auch ganz natürlicherweise zum Thema im Team gemacht.
Ja, das passiert natürlich dann. Und dann sagen die anderen auch.
Das ist die gefährliche Eskalationsstufe, die nochmal, Mara, sehr nachvollziehbar ist. Ich fühle das voll. Aber das ist etwas, was, das ist so eine Entscheidungsebene. Ich würde immer sagen, vorher gehen, bevor man andere Menschen noch mit.
Ich glaube, das ist nicht böse gemeint. Sie erzählt das. Du brauchst ja irgendeine Art von Rückversicherung, weil es könnte ja jetzt auch sein, dass das eine Branche ist. Von der Branche erfahren wir ja gar nichts, die so drauf ist. Es gibt ja so Branchen, da ist schon mal so ein blöder Spruch, total Usus, weißt du, das entspricht dann jetzt nicht deinem im Handwerk zum Beispiel oder in der Küche. Da musst du schon echt hart gesotten sein, wenn, je nachdem aus welcher Branche du kommst.
Ja. Ja, so, ja, ja. Mir fiel nur gerade ein Gedanke dazu ein, den habe ich nur so mit einem Fingerzeig für mich selber gerade verankert. Ja.
Und dann musst du ja irgendwie so ein Feedback haben bei Kollegen, dass du so weißt, bin ich hier empfindlich, ist das hier Usus? Das finde ich schon krass. Also ich weiß gar nicht, was ich da richtig dazu sagen soll.
Ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, dieses Rückversichern im Kollektiv hat ganz selten etwas Positives. Vor allen Dingen, wenn du das schon geschafft hast, mit der Chefin das Gespräch zu suchen, dann bist du eigentlich so weit, wie die meisten gar nicht kommen.
Mhm.
Das heißt, du bist ja gesprächsbereit. Du sagst, ne, du hast ja nur diesen ersten Ansatz gemacht und dann direkt den Rückzieher gemacht. Ich würde da kommunikativ nochmal voll reingehen, weil du bist so mutig gewesen, es anzusprechen. Geh doch diesen Weg weiter, ohne dass du dich von links und wo, warum braucht die Mara Rückversicherung? Die weiß, dass das nicht okay ist. Ihr Bauchgefühl ist das Richtige.
Die braucht menschliche Rückversicherung, weil die junge Frau 33 ist und 5 Jahre in Elternzeit war.
I know, aber sie war schon so mutig, es trotzdem anzusprechen.
Und ist völlig gescheitert.
Ja, und hol dir Rückversicherung, aber vielleicht außerhalb des Unternehmens.
Absolut.
Weil ich sag dir, ein Kollektiv im Team ist nie, weder bei dem übermäßigen Lob noch der Kritik, eine gute Reflexionsebene, wenn es um ein berufliches Thema geht in der Hierarchie.
Ja.
Ist nicht.
Ja, absolut. Da gebe ich dir recht, aber ich fühle das, dass sie das brauchte, um so eine Resonanz zu
machen
haben.
Machen ja auch alle. Ja. Man holt sich dann seine Bestie, wenn man eine hat.
Und die bestätigen das alle.
Natürlich.
Nach vorne
hin. Ich würde dir niemals sagen, wenn ich dich mag in meinem Team und wir sind Kolleginnen und es gibt keine Hierarchie. Ich bin jetzt nicht deine Vorgesetzte und nichts. Dann würde ich sagen, ja klar, grenzüberschreitend, was sie gemacht hat, grenzüberschreitend. Ja. Wie bei einer besten Freundin.
Natürlich.
Ne, und das ist die Unterscheidung zwischen Profession und und Privatem. Und nochmal, ich finde es super, weil sie schon bei der Chefin saß.
Ja, sie war. Und das Einzige, was eigentlich noch bleibt, ist nochmal reinzugehen und zu sagen, mich irritieren diese Sätze.
Ich würde auch sagen, mich irritieren, und ich mag diesen Satz eigentlich nicht, aber er passt hier 1:1. Mich irritieren die Sätze, auch gerade coram publicum, ne, zu sagen, vor allem zu sagen, ich liebe so naive Menschen. Das ist wirklich grenzüberschreitend. Das kannst du auch sagen. Und die Konsequenz wäre, ich weiß nicht, ob du diesen Mut auch besitzt, aber gerade vielleicht zu sagen, kommen wir jetzt noch in eine wertschätzende Kommunikation oder war es das für uns?
Ja.
Also in der Kommunikation, man kann ja auch so durchaus Jobs machen, ohne intensiv zu kommunizieren.
Ja, ganz schwierig und schlimm, wenn dieses Gefühl, ich fühle das bis hierhin, was die Mara fühlt, wenn du dir so unsicher bist, wie ist das jetzt gemeint? Es ist ja immer ein Tanz auf dem Drahtseilakt. Furchtbar.
Ja, und dann auch die Frau des Chefs, die mit in dem Unternehmen ist und so, das ist alles ganz schwierig.
Es gibt bestimmt auch gute Konstellationen, falls ihr da jetzt
zuhört. Nein, es ist aber schwierig zu sagen, diese Konstellation, weil sie leitet das ja auch so ein. Ne? Dieses Thema Micromanagement, das ist ja auch was ja völlig legitim ist, da ist eine Kritik am Führungsstil drin.
Natürlich. Na klar.
Ne? Also ich habe da auch keine abschließende Meinung. Ich kann nur sagen, such nochmal das Gespräch auf positiv, weil du möchtest den Job ja offensichtlich auch gerne behalten oder
Richtig.
Musst ihn behalten. Das ist ja auch vielleicht ein wirtschaftliches Thema. Dann guck, dass du nochmal proaktiv in die Kommunikation gehst.
Die Mara hat sie nicht ganz am Anfang geschrieben, sie liest gerade Time for Tacheles.
Ja.
Ja, wunderbar. Lies das noch zu Ende und dann rein.
Das war's für heute.
Wir danken euch fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.